Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der Podcast Landaussichten. Heute mit mir, Marika Puskeppelei, zum Thema Transformation im weiteren Sinne und Transformationsmanagement im engeren Sinne. Heute diskutiere ich mit Professor Martin Born aus meinem Heimatbundesland Niedersachsen und genauer gesagt von der Universität Vechta. Mögen Sie sich den Zuhörerinnen und Zuhörern, Herr Born, die Sie nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
Ja. Guten Tag, mein Name ist Karl-Martin Born. Ich arbeite an der Universität Vechta. Ich bin von Hause aus Geograf und ich beschäftige mich mit ländlichen Räumen. Und dazu gehört natürlich auch gegenwärtig die Beschäftigung mit den Veränderungsprozessen, mit den Transformationsprozessen in ländlichen Räumen.
Da würde ich gleich sogar vielleicht die erste Frage anknüpfen. Herr Born, Sie haben gerade zwei Begriffe genannt, Veränderungsmanagement und Transformationsmanagement. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Unterschied?
Also aus meiner Sicht gibt es dort durchaus einen gravierenden Unterschied. Denn selbstverständlich unterliegen ländliche Räume, so wie alle Räume, also wenn wir die städtischen Räume auch dazu zählen, natürlich entsprechenden Veränderungen. Alles fließt. Allerdings unterscheiden sich Veränderungsprozesse von den Transformationsprozessen dadurch, dass sie deutlich einfacher sind. Transformationsprozesse und die spezifische Perspektive, die wir auf Transformationsprozesse haben, ist zum einen eine, die die Komplexität mit berücksichtigt. Transformationsprozesse sind Prozesse, die in irgendeiner Art und Weise mit spezifischen Zielen aufgeladen sind. Man weiß, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das Schwierige dabei ist aber nur, dass wir dort Zwischenströmungen haben, Bewegungen, Entwicklungen haben, die nicht immer gleichlaufend sind. Diese Transformationsprozesse, und ich glaube, jeder von uns kann sich daran erinnern, wie die Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern nach 1989, 1990 abgelaufen sind. Da hat man auch gesehen, es war ziemlich klar, es sollte die Wirtschafts-, Sozial- und Politikstruktur der alten Bundesländer dorthin gehend übertragen werden. Und gleichlaufend war das nicht. Es gab gegenläufige Prozesse dagegen, Prozesse, die sehr schnell gelaufen sind. Andere, ich denke an die Eigentumsrestitution, das läuft ja immer noch. Und das ist das Besondere an Transformationsprozessen. Das unterscheidet sich von Veränderungsprozessen. Und das macht sie für mich als Wissenschaftler so faszinierend. Und deswegen bearbeite ich diese auch so gerne.
Ja, das heißt, Sie sind ein Freund von Komplexität und versuchen, diese zu durchdringen.
Das kann man so sagen, ja.
Das ist ja auch eine erstaunliche Geschichte. Kommen wir mal zurück in das Jetzt. Sie haben einen neuen Masterstudiengang an der Universität Vechta eröffnet. Sie sind Fachsprecher dieses Masterstudiengangs. Herr Born, warum haben Sie das auferlegt? Was gibt es da für spezifische Inhalte? Können Sie den Studiengang für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte ganz kurz umreißen?
Ja, dieser Studiengang, den wir vor zwei Semestern eingeführt haben, basiert auf einem vorherigen Studiengang, der sich mit den Geografien ländlicher Räume auseinandergesetzt haben. Und wir haben dann im Zuge unserer Erfahrungen gelernt, dass es notwendig ist, eine breitere Perspektive zu entwickeln, eine interdisziplinäre Perspektive zu entwickeln, denn wir möchten mit diesem Masterstudiengang natürlich Studierenden dahingehend qualifizieren, in diesem Transformationsprozess, den ich ja vorhin schon umschrieben habe, tatsächlich Managementfunktionen zu übernehmen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, Managementfunktionen, aber man möge einfach nur daran denken, dass wir Regionalmanager haben, die in Förderungsbereichen engagiert sind, dass wir Unternehmen in den ländlichen Räumen haben, die sich auf Veränderungen einstellen müssen, die Transformationsprozesse aktiv gestalten, aber auch ihre eigenen Produktionsportfolien, Produktportfolien und Ähnliches natürlich verändern müssen. Und auch dabei können unsere Studierenden helfen. Deswegen haben wir hier einen Studiengang entwickelt, der Veranstaltungen zu raumbezogenen, ökonomischen und politischen Dimensionen der Transformation in ländlichen Räumen anbietet. Wir möchten also aus der Perspektive, und hier sind wir durchaus normativ aufgestellt, aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsforschung und der nachhaltigen Entwicklung spezifische Fragestellungen für ländliche Räume hier bearbeiten. Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt natürlich durchaus Studiengänge, die sich mit Transformationsmanagement beschäftigen. Es gibt Studiengänge, die sich mit Transformation in städtischen, urbanen Kontexten beschäftigen. Aber nur wir machen das explizit für ländliche Räume. Und zwar nicht nur für die spezifische Region des Oldenburger Münsterlands, sondern wir haben Deutschland, Europa, die Welt auf dem Tisch und können dort aus vielfältigen Perspektiven, aus vielfältigen Erfahrungen berichten.
Ja, ich bin ja auch Geografin, habe auch Geografie studiert. Und wenn mich damals jemand gefragt hatte, was macht man da eigentlich mit einem Abschluss als Diplom-Geografin, da habe ich gesagt, als Geografin ist man alleine nichts wert. Man braucht immer Nachbardisziplinen. Das war schon mein erster Ansatz damals auch zur Interdisziplinarität, weil ich das schon gespürt habe, dass man sonst seinen Job gar nicht gut machen kann, ohne diesen ganzheitlichen Blick mitzubringen.
Ja, wir sind ja als Geografinnen eigentlich gut aufgestellt, weil wir eine breite Ausbildung genossen haben. Ich bin ja auch Diplom-Geograf. Und wir sehen aber, dass gerade in diesem Studiengang, wie befruchtend das ist, wenn man mit Ökonomen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die aus der Entrepreneur-Gründerszene heraus entsprechend kommen, die sich mit Wirtschaft und Ethik beschäftigen, wichtige Fragen für ländliche Räume oder aber die tatsächlich dann versuchen herauszuarbeiten, wie funktioniert das denn mit Transformationsprozessen, welche politischen Akteure sind da involviert, welche Macht haben Akteure oder anders vielleicht formuliert, wo zeigen sich Gruppen, die relativ machtlos sind und die natürlich den Transformationsprozessen anders ausgeliefert sind als diejenigen, die Steuerungsmöglichkeiten haben.
Das heißt, wenn wir mal über die Akteure von Transformationsprozessen sprechen, dann gibt es auf der einen Seite die bei Ihnen ausgebildeten Transformationsmanager. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Ja. Und dann gibt es ja noch weitere Akteure aus der Region. Man sollte das ja nicht für sich allein machen und sagen, so geht's lang, ohne jemanden zu fragen. Wie läuft denn so ein Prozess konkret ab?
Die Einbindung der jeweiligen Akteure vor Ort geschieht natürlich zum einen über die entsprechende regionale Verbundenheit. Die Universität Vechta ist eine regionale Universität, also eine kleine Universität. Und da fällt es uns natürlich besonders einfach, zu den Akteuren vor Ort, zu den Wirtschaftsakteuren, aber auch zu den politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort enge Verknüpfungen aufzubauen. Und wenn man auch aus einer theoretischen Perspektive diese Transformationsprozesse durchdringen möchte, und wenn man aus der Perspektive des Lehrenden den Studierenden dann auch noch vermitteln möchte, wie das entsprechend funktioniert, dann ist das natürlich am einfachsten, wenn man das aus der Praxis heraus sieht. Mhm. Das können wir sehr gut leisten. Da haben wir den Studiengang entsprechend angepasst. Da gibt es eine große Praxisphase, die im dritten Semester tatsächlich liegt, wo die Studierenden dann in die Unternehmen hineingehen sollen. Was jetzt das Besondere dabei ist und was mich wirklich auch überrascht hat, ist das große Interesse, das aus der Region heraus für die Bearbeitung solcher Transformationsprozesse zu spüren ist. Das Signifikanteste daran ist, dass die Region, die Akteure in der Region, das sind Landkreise, Industrie- und Handelskammer, Agrar- und Ernährungsforum, Einzelpersonen haben hier 4 Stiftungsprofessuren auf den Weg gebracht, die sich alle mit Transformationsforschung beschäftigen, aus unterschiedlicher Perspektive. Das ist unternehmerisch, Entrepreneurship-Fragestellungen, da gibt es Fragestellungen der Bioökonomie, der nachhaltigen Produktionsökonomie, der Wirtschaftspsychologie. Und das ist total spannend. Man merkt, die möchten alle, druck's jetzt mal umgangssprachlich aus, die möchten alle beforscht werden und möchten aber auch natürlich einen Beitrag dazu liefern, dass die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume und auch gerade der Intensivregion Oldenburger Münsterland hier gesichert bleibt.
Das heißt, die Region hat für sich dieses Plus an Ausbildungsmöglichkeiten, Transformationsmanager zu werden, sehr wohl erkannt und dies auch unterstützt. Aber das ist die eine Seite, die Region. Wie sieht es denn bei den Studierenden aus? Fällt das auf fruchtbarem Boden, so ein Studiengang? Ist da Vechta, mit Verlaub, ich darf das sagen, als Land als sexy genug, um auch genügend junge Menschen anzuziehen?
Also ich glaube schon, dass das der Fall ist. Wir bemerken zum einen, dass die Studierenden, die wir hier im Masterstudiengang haben, zu einem kleineren Teil tatsächlich aus Vechta kommen und zum größeren Teil von anderen Universitäten kommen. Und zwar nicht ausschließlich im nordwestdeutschen Raum, sondern zum Teil auch über größere Entfernungen hinweg. Das zeigt uns also, dieser Studiengang ist attraktiv. Dieser Studiengang deckt ein spezifisches Interesse ab. Wir haben ja durchaus Bachelorstudiengänge an verschiedenen Standorten, die mit Nachhaltigkeit oder mit entsprechenden Fokussierungen auf ländliche Räume bereits unterwegs sind. Und die Anknüpfungspunkte zum Master, die waren immer so ein bisschen schwach ausgeprägt. Und jetzt können wir dieses Angebot tatsächlich machen und ziehen damit auch in das relativ kleine Vechta, das allerdings von größeren Städten wie Bremen und Osnabrück doch gut erreichbar ist. Also man muss ja nicht unbedingt wohnen, tatsächlich Studierende an. Das freut uns natürlich sehr.
Aber man darf natürlich auch in Vechta wohnen. Ich erinnere mich an eine Diskussionsveranstaltung, Herr Born, wo Sie auch dabei waren. Da ging es genau um diesen Punkt, dezentrale Hochschulstandorte in den ländlichen Räumen und was sie dann auch bewirken können. Und dazu gehört natürlich auch ein lebendiges Studierendenleben. Dann entstehen einfach Orte der Begegnung mit jungen Menschen. Dann entsteht vielleicht auch sowas wie Entrepreneurship, Innovation. Und wenn die Hochschule sich öffnet, so wie Vechta das ja auch tut, macht das, glaube ich, sehr viel Sinn für die Region. Das hatten wir damals zumindest auf dem Plan. Ich komme nochmal auf ein ganz anderes Thema, vielleicht eigentlich gar nicht ein ganz anderes Thema, aber ich sage nochmal das Stichwort Vistra. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was Vistra bedeutet?
Vistra ist eine Abkürzung für das Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas. International entsprechend aufgestellt, daher auch der englischsprachige Name. Es geht um nachhaltigkeitsorientierte Transformationsforschung in ländlichen Räumen. Und das ist jetzt sozusagen zu diesem Studiengang das Forschungsäquivalent. Wir versuchen also hier, genauso wie wir das im Studiengang machen, das hängt natürlich miteinander zusammen. Das eine ist der entscheidende Transmissionsriemen für unsere Forschung. Wie bringen wir am besten unsere Forschungsergebnisse in die Welt? Und das funktioniert natürlich über die Ausbildung von Studierenden, aber auch über Fachaufsätze und ähnliche Sachen. Und dieses Institut, was wir dort gegründet haben, orientiert sich zum einen an dem Leitbild der Universität Vechta, dass neben anderen Aspekten eben auch die Transformationsforschung in den Mittelpunkt rückt. Und insofern war es dann nur logisch, dass im Dezember letzten Jahres dieses Institut gegründet wurde. Wir haben inzwischen 22 Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind. Wir haben im Gegensatz zu dem Masterstudiengang hier ein noch erweitertes Portfolio an den Forschenden, denn die Kolleginnen und Kollegen aus den Kulturwissenschaften und die Kolleginnen und Kollegen aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind hier auch involviert, sodass wir direkte Zugänge haben, um die nächste Generation, das ist ja Bildung für nachhaltige Entwicklung, das sind in unserem Falle Kinder und Jugendliche, die wir in den verschiedenen Schulformen an regionalen Lernstandorten abholen können und haben dort die Möglichkeit, unser Kern eine Idee, nämlich die Transformation hier entsprechend umzusetzen und vor allen Dingen herauszuarbeiten, dass eine Transformation nachhaltigkeitsorientiert sein muss. Und zwar nachhaltigkeitsorientiert im Verständnis der 17 Sustainability Goals der Agenda 2030.
Ja, genau. Diese spielen ja in ganz vielen Gesprächen und Diskursen im Moment eine ganz, ganz große Rolle. Und dadurch, dass wir die politische Situation mit Russland und der Ukraine haben, ploppt das nochmal sehr viel stärker auf. Aber das soll natürlich jetzt oder kann jetzt an dieser Stelle nicht unser Thema sein. Wenn wir nochmal auf das Institut zu sprechen kommen, Herr Born, dürfen Sie uns verraten, wie Sie sich finanzieren? Das ist ja dann doch schon ein ansehnliches Institut, was ja sicherlich nicht alleine von Luft und Liebe leben kann.
Nein, das Institut finanziert sich natürlich zum einen aus den Mitteln der Universität selber, die bis eben einen entsprechenden Etat für Forschungsinstitute vorgesehen ist. Und dann ist es einfach auch so, dass wir natürlich sehr viele Drittmittelprojekte entsprechend bereits durchführen, neue beantragt haben und auf diese Art und Weise auch unsere laufenden Kosten an dieser Stelle dann auch mit abdecken können. Aber wesentlich ist hier dann tatsächlich die Forschungsunterstützung durch die Universität Vechta. Die Projekte, die wir hier entsprechend durchführen, ein Projekt heißt beispielsweise Nordwestliches Niedersachsen nachhaltig neu, ist dann auch gefördert durch das Wissenschaftsministerium. Es gibt Promotionsprogramme, die sich mit Digitalisierung in ländlichen Räumen auseinandersetzen, auch gefördert durch das Wissenschaftsministerium. Also hier kann man schon durchaus sagen, und das ist eine allgemeine Beobachtung, die wir jetzt vielleicht nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in anderen Bundesländern treffen können, die ländlichen Räume werden als wichtige Räume akzeptiert und es wird anerkannt, dass es dort unbedingt notwendig ist, entsprechende Forschung durchzuführen. Natürlich immer anwendungsorientierte Forschung an dieser Stelle, aber sie werden eben diesen spezifischen auch wissenschaftspolitischen Diskursen als Handlungsfelder, als wichtige Handlungsfelder tatsächlich wahrgenommen. Darüber bin ich sehr froh.
Ja, das kann ich sehr gerne mit Ihnen teilen. Und wenn ich Nordwestdeutschland höre und ein Forschungsprojekt in diese Richtung geht, also geografisch in diese Richtung, bin ich natürlich neugierig drauf, was da vielleicht irgendwann mal rauskommt, ich als Emsländerin. Sie haben beschrieben, eine Region ist sehr divers aufgestellt. Es gibt eine ganz bunte Mischung an Stakeholdern. Der Manager wird sehr divers ausgebildet mit dem ganzheitlichen Blick auf die Region. Wie ist es mit der Rolle der Politik in diesem Transformationsprozess? Wenn Sie das Institut beschreiben, fließt ein Teil als Praxiswissen in den Studiengang, so habe ich das verstanden, und ein Teil möglicherweise auch in die Politikberatung. Oder ist das gar nicht Ihre Aufgabe?
Das sehen wir durchaus als unsere Aufgabe und die Kolleginnen und Kollegen im Institut sind auch an vielfältiger Stelle hier involviert, auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf lokaler und auf regionaler Ebene. Jetzt keine genaue Übersicht darüber, ja, an Drittmitteln interessiert, aber die Mitgliedschaft in spezifischen Steuerungsgruppen, die Mitgliedschaft in Beratungsgremien, die wir auf Landkreisebene hier beispielsweise haben, das ist doch durchaus auch unsere Kernaufgabe an dieser Stelle. Wir möchten natürlich die Grundlagenforschung hier vorwärts bringen, aber gleichzeitig in die Regionen hineinwirken, da funktioniert es eben dann auch auf einer politischen Ebene. Das wird in der Politik hier in Nordwestdeutschland sehr gut honoriert. Wir haben keine Schwierigkeiten oder die politischen Entscheidungsträger haben keine Schwierigkeiten, wenn dann mal ein Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise ins Dozieren kommt an dieser Stelle. Das liegt uns ja immer so ein bisschen nahe, sondern sie freuen sich über diese entsprechenden Einblicke, die wir haben. Und dann eben auch gerade für den berühmt-berüchtigten Blick über den Tellerrand, den wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich immer haben und dann verweisen können, dass andere Länder, andere Bundesländer, andere Ansätze, vergleichbare Ansätze nutzen, vielleicht auch schon in spezifischen Diskursen etwas weiter sind. Und das wird doch sehr stark honoriert. Die Tatsache, die ich ja vorhin genannt habe, dass eine unserer Stiftungsprofessuren tatsächlich von beiden Landkreisen aus finanziert wird, also Cloppenburg und Vechta, ist aus meiner Sicht ein deutliches Indiz dafür, ja, diese Beschäftigung mit Transformationsprozessen, damit natürlich auch verbunden die Entwicklung von Leitbildern, die Überlegungen, wie lässt sich diese, in welche Richtung soll diese Transformation tatsächlich gehen, ist in der Politik angekommen und wird auch entsprechend bearbeitet.
Da sind Sie ja mit diesem Institut und mit den Landkreisen ja vielleicht auch schon ein Stückchen weiter als so manche Kommune, wo das Kirchturmdenken möglicherweise doch immer noch an erster Stelle steht und die interkommunale Zusammenarbeit immer so ein bisschen oder oft auch so eine Schwachstelle ist für regionale Entwicklung, an der es möglicherweise auch scheitern kann, optimalere Ergebnisse herzustellen. Ich möchte vielleicht noch eine politische Ebene höher gehen. Sie sprechen von den regionalen Akteuren, Landkreisebene, möglicherweise auch Landesebene Niedersachsen. Aber ich möchte nochmal, wir sitzen ja hier in Berlin, auch die Berliner Politik beleuchten. Der Blick über den Tellerrand, das raus aus den Silos, das viel zitierte raus aus den Silos. Wie beobachten Sie Berlin und die Diversität der Themen der ländlichen Entwicklung, wo Sie verortet sind? Haben Sie da eine Wahrnehmung, ob es da gut vorangeht?
Also ich sehe hier ein bisschen die Problematik, dass die Herausforderungen, die sich gegenwärtig den ländlichen Räumen stellen, natürlich Bereiche sind, die von mehreren Ministerien bearbeitet werden. Hier haben wir die traditionellen Strukturen, diese sektoralen Orientierungen der Wirtschaftsministerien, Landwirtschaftsministerien, Innenministerien, Bildungsministerien und Ähnliches in der Art. Das ist traditionell überkommene Organisation einer Bundesregierung. Die Schwierigkeit, die sich jetzt aber damit dafür ländliche Räume erstellt, ist, dass wir gegenwärtig Transformationsprozesse beobachten, die eben stark ineinandergreifend sind. Und so wie ich das vorhin erläutert habe, es gibt Prozesse, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit passieren. Also wenn wir alleine schon die Digitalisierung angucken oder die Digitalisierung dann in den Schulen angucken, da haben wir auch noch regionale Differenzierungen zwischen den einzelnen Bundesländern, die das mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entsprechend darstellen. Nur an diesem Beispiel wird auch schon deutlich, dass es dann auf der Software vielleicht hängt, aber es hängt auch an der Hardware und da sind wir dann wieder in einem anderen Ministerium. Ich würde mir tatsächlich natürlich im Optimalfall wünschen, dass es ein Ministerium für den ländlichen Raum gibt, das alle diese Aspekte versucht zusammenzuführen. Aber ich bin auch Realist genug, dass ich sagen kann, naja, so würde das nicht funktionieren und das nächste Ministerium müsste dann irgendwie Ministerium für die städtischen Räume oder Ähnliches heißen. Aber eine stärkere Zusammenarbeit der jeweiligen Fachministerien mit einer Fokussierung auf die ländlichen Räume, das würde ich mir an dieser Stelle durchaus wünschen, damit zwischen den Ministerien ein höherer Abstimmungsgrad tatsächlich vorliegt und dass vor allen Dingen dann die Ergebnisse von Modellprojekten beispielsweise, wie sie aus dem Infrastrukturministerium herauskommen, das muss ja auch diffundieren in andere Ministerien hinein, so dass wir dann in der auch notwendigen Förderlandschaft hier entsprechend dann höhere Synergieeffekte haben. Und ist dieser Begriff der Synergieeffekte, ja, ich weiß, so am nächsten werde ich wahrscheinlich dann Win-Win-Effekte sagen und sowas in der Art Win-Win-Situationen, Konstellationen sagen, aber ich glaube durchaus daran. Und ich weiß auch, dass gerade ländliche Räume, die Akteure in den ländlichen Räumen in der Lage sind, auch unbewusst zum Teil Synergieeffekte zu identifizieren und auszunutzen. Denn nur durch diese Erfahrungen sind die durch die Stürme der vergangenen Jahrhunderte durchgekommen.
Ja, das war nochmal ein schönes Statement. Also das freut mich sehr. Wir können uns ja beide mal für so einen, als Akteur eines runden Tisches der verschiedenen Ministerien bewerben. Mal schauen, wer sich darauf meldet und ob die dabei sind.
Gerne.
Transformation, dieses große Wort Transformationsmanagement. Wir als Andreas Hermes Akademie sehen da neben den Dingen, die Sie alles tun, das ist ja auch sehr fachlich und auch sehr psychologisch und wirtschaft und ökologisch und ökonomisch. Und diese ganzen Begriffe haben Sie genannt, orientiert. Wir beschäftigen uns derzeit auch mit der Sprache, mit der man über ländliche Räume spricht. Wir versuchen mal in den nächsten Monaten zu identifizieren, ob wir nicht neue Narrative für die ländlichen Räume entwickeln können. Jeder würde jetzt sagen, Mensch, die ländlichen Räume gewinnen ja gerade an großer Attraktivität. Das stimmt, auch hier im Speckgürtel von Berlin, Uckermark beispielsweise, eine sehr prominente Region, partizipiert davon. Aber wir wollen versuchen, mal so eine Begriffe wie strukturschwach oder auch Restraum, die ja in der Kommunikation immer wieder vorkommen, mal zu überdenken und neue Narrative zu entwickeln. Welchen Stellenwert messen Sie der Sprache bei? Ist das möglicherweise auch ein Teil Ihrer Arbeit?
Sprache ist selbstverständlich Teil unserer Arbeit, vor allen Dingen dann, wenn man aus einem geografischen Kontext kommt. Die Geografie, auch vor allen Dingen die neue Sozialgeografie, beschäftigt sich ja grundsätzlich damit, ob und wie weit Räume natürlich physisch vorhanden sind, aber andererseits eben auch durch die Menschen vor Ort, aber auch durch externe Akteure, externe Medien beispielsweise konstruiert werden. Also welche Bilder werden hier entsprechend durch Medien, durch die Öffentlichkeit insgesamt erzeugt? Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil an dieser Stelle. Und ich muss sagen, es hat, kann den Anteil der Geografie an dieser Entwicklung nicht bemessen. Es hat ja schon lange genug gedauert, um zu sagen, es gibt nicht den ländlichen Räume, sondern die ländlichen Räume. Das ist immer das Erste. Also immerhin können wir schon mal kommunizieren, ländlicher Raum ist nicht gleich ländlicher Raum, es gibt ländliche Räume. Und die nächste Herausforderung, die sich an dieser Stelle tatsächlich stellt, ist, ob und wie weit wir jetzt auch noch herausarbeiten können, dass das sehr, sehr differenziert ist. Dass wir natürlich Räume haben, in denen wir sagen müssen, ja, anhand von objektiven Indikatoren und objektiven Kriterien sind die durchaus strukturschwach im Vergleich zu anderen. Aber man darf eben nicht dem Irrglauben anhängen, dass es für alle ländliche Räume gilt oder dass es für alle ländliche Räume gilt, die mehr als 100 Kilometer von einer Metropole entfernt sind. Das ist nicht der richtige Blick darauf. Der richtige Blick darauf ist, diese Differenzierung, die Nuancierung tatsächlich herauszuarbeiten. Das heißt, wir haben, wenn wir die Bundesrepublik Deutschland als Karte verstehen, dann haben wir da durchaus gut und etwas nicht so gut entwickelte ländliche Räume, die man aber nicht insgesamt mit spezifischen Adjektiven subsumierend bezeichnen kann. Das ist die eine Perspektive und ich bin auch historischer Geograf, also ich schaue gerne in diese zeitliche Dimension, die muss man ja auch damit berücksichtigen. Es gibt eben durchaus ländliche Räume, die für einen längeren Zeitraum relativ erfolgreich waren. Wir wissen alle, auf der lokalen Ebene hängt das sehr häufig an einzelnen Personen oder an spezifischen Personenkonstellationen. Und dann funktioniert es vielleicht wieder einige Jahre oder einige Jahrzehnte, wenn es ganz schlecht läuft, eben nicht so gut. Und genauso haben wir hier eben noch eine spezifische temporale Dimension hier mit drin. Und das muss man immer berücksichtigen. Und das bedeutet also aber auch, dass unsere Sprache differenzierter sein muss und dass wir nicht zu pauschalen Zuordnungen kommen können. Der Begriff Restraum funktioniert überhaupt nicht. Das ist im Übrigen auch etwas, was die Menschen vor Ort, deren Lebensleistung, und diese Lebensleistung entsteht natürlich aus der Produktion von bestimmten Dingen, sehr häufig das landwirtschaftliche Produkte, aber die Lebensleistung von diesen Menschen besteht zum Teil auch darin, dass sie dort geblieben sind, dass sie sich mit der Region verbunden gefühlt haben und nicht gesagt haben, okay, ich packe meine Sachen und ab nach Berlin, sondern die sind dort. Und wenn man sagt, ihr wohnt in einem Restraum, ist das aus meiner Sicht eine Missachtung dieser Menschen und nicht akzeptabel.
Ja, das ist ja total respektlos. Da gehe ich mit Ihnen. Wir scheinen mit unserem kleinen Projekt, was wir jetzt in den nächsten Monaten vorhaben, auf einem guten Weg zu sein. Und ja, ich bin auch selbst schon gespannt, was dabei rauskommt und ob wir damit auch ein Stück beitragen können zum Thema Transformation der ländlichen Räume. Ich schaue mal auf die Uhr, Herr Professor Born. Ich könnte stundenlang mit Ihnen hier plaudern, aber so ein Podcast ist leider auch immer begrenzt. Vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2. Aber zum Abschluss möchte ich gerne noch mal eine Frage nach Fechter senden, und zwar: Wir machen zum Abschluss von jedem Podcast immer ein Landüberraschungsei, kurze Form Ü-Ei, Landü-Ei. Und dahinter steckt die Frage an unsere Gäste: Gibt es irgendwas Spannendes, Bedeutsames, Überraschendes, was Sie im Kontext ländliche Räume mal erlebt haben und was für Sie auch prägend war?
Ein bisschen nachdenken an der Stelle. Aber da komme ich zurück auf ein Geländepraktikum, was ich in der Pfingstwoche mit meinen Masterstudierenden getan habe. Wir waren im Fichtelgebirge unterwegs. Dort hat man uns gebeten, ob wir uns nicht mal damit auseinandersetzen könnten, ob und wie weit die dortigen Gemeinschaftsverpflegungen, das sind also Krankenhäuser, Altenheime, Bildungseinrichtungen, ob und wie weit diese Gemeinschaftsverpflegungen nicht noch auf regionale Produkte zurückgreifen konnten. Und dann haben wir also ganz viele Interviews geführt mit Erzeugern von regionalen, zum Teil auch biologisch zertifizierten Produkten. Und dabei ist mir eins in Erinnerung geblieben, was so genau zeigt, was diese Wertigkeit von ländlichen Räumen ausmacht. Und wo ich nochmal ganz deutlich gesehen habe, die Menschen vor Ort sind das Wichtigste. Ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz: Ein landwirtschaftlicher Betrieb im Fichtelgebirge, keine besonders guten Böden, wir sprechen über 20er Bodenpunkte, relativ klein, mit dem inzwischen typischen Problem, wer übernimmt den Hof? Der Sohn ist anderweitig unterwegs, es bleibt die Tochter, die nach etwas Zögern sagt, mach ich. Ja, dann übernehme ich den Hof eben. Und dann hat sie umgestellt von der Schweinefleischproduktion auf die Herstellung von ökologischen Eiern, hat sich ein Hühnermobil entsprechend angeschafft, hat sich selber beigebracht, wie das irgendwie funktioniert, also wie schaffe ich es, diese Dinge darzustellen. Dann stand sie aber irgendwann mit zu viel Eiern da. Und was hat sie getan? Sie hat sich eine Nudelmaschine gekauft und hat angefangen, Nudeln herzustellen. Und im nächsten Schritt hat sie dann gesagt, naja, Nudeln, okay, diese traditionellen Eiernudeln, das ist alles sehr schön mit dem Weizen. Das ist nett, aber viel, viel besser ist, wenn man doch vielleicht mal mit anderen Getreidesorten arbeitet. Also hat sie mit anderen Getreidesorten gearbeitet, hat mit Erbsen gearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert und irgendwann bekam sie wohl eine Nachricht von einer anderen Nudelproduzentin, die da kein Interesse dran mehr hatte, dass sie eine weitere Nudelmaschine kaufen sollte. Das hat sie sofort getan, ohne zu zögern. Und hat einen Hofladen dort entsprechend aufgebaut, ist in die Online-Vermarktung hineingegangen. Und das ist genau das, was ich so faszinierend finde. Die Menschen in den ländlichen Räumen haben unglaublich Energie, sowas entsprechend umzusetzen. Sie haben Fantasie, Sie entdecken die entsprechenden Marktlücken und sie ziehen das mit einer Entschlossenheit durch, die ich zumindest in meinem Kontext nur sehr, sehr selten sehe. Und deswegen ist alles das, was wir über negative Effekte zu ländlichen Räumen, ich halte das für eine, das haben Sie schon gesagt, ist ein bisschen eine Respektlosigkeit, weil man diese Beispiele, von denen wir, die Hörerinnen und Hörer werden da sicherlich noch viel, viel mehr Beispiele kennen. Das gibt es überall. Wir haben diese Menschen überall. Und ob man sie nur Pioniere nennt oder irgendwie anders, das ist dann auch nicht erheblich. Aber wir haben diese Energie in den ländlichen Räumen. Wir haben diese Fantasie und wir haben dann auch Durchsetzungsfähigkeit im Hinblick, wir wissen, die ökologische Zertifizierung von Produkten ist nicht immer ganz einfach, aber die schaffen das dann. Und wenn wir diese, keine Selbstheilungskräfte, sondern sehr produktive Kräfte, wenn wir die stärker unterstützen, wenn wir diese Menschen identifizieren, die tatsächlich solche Prozesse auf den Weg bringen können, dann sehe ich für die ländlichen Räume weder in Deutschland noch in Europa in irgendeiner Art und Weise schwarz.
Ja, das ist nochmal eine schöne Geschichte, die Sie uns mitgebracht haben. Professor Born, wir sind am Ende unseres kurzen Gespräches. Es war mir wie immer eine Freude, mit Ihnen zu plaudern und zu sprechen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Institute, für Ihren Studiengang natürlich super viel Erfolg die nächsten Jahre und dass ganz viele TransformationsmanagerInnen. Wie ist eigentlich die Quote zwischen Frauen und Männern? Das würde mich nochmal interessieren.
Die ist ungefähr gleich.
Ah, okay. Das war ja immer schon in der Geografie, dass es dort ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gab. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Landaussichten, heute mit Professor Born von der Universität Vechta und wir haben wieder mal vieles Neues gehört, was dort im ländlichen Raum passiert zum Thema Transformationsmanagement in den ländlichen Räumen. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Landaussichten der AHA. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.